Für einen guten Polizeistaat, da gehört es sich, dass man nicht nur viele Männer in Uniform hat, die auf das eigene Volk aufpassen, sondern dass man auch am besten noch viele in Zivil hat. Hat man nachgeschaut, 1989, als die DDR gerade so in den letzten Zuckungen lag, da waren ca. 189.000 Männer und Frauen als IM gemeldet, also informelle Mitarbeiter. Und somit war einer von 90 Bürgern erfasst, um seine Nachbarn, um die Kollegen, um die Familienmitglieder zu beobachten und gegebenenfalls irgendwas Wichtiges weiterzugeben. Und so entstand in diesem ganzen Staat ein Misstrauen, dass so etwas wie der Kitt war, der die DDR zusammengehalten hat. Diese Atmosphäre des Misstrauens, die war nicht nur typisch für die DDR, sie ist typisch für viele Regime weltweit und sie war auch typisch für Israel unter König Saul. Der König selbst, der war getrieben von seinem eigenen Wahnsinn, von Verfolgungswahn und das Volk, das war geängstigt durch die Willkür des Königs. Und so sorgten die Israeliten, die David eben kurz vorher noch zugejubelt hatten, auch immer wieder für neue Informationen für Saul, wo sich David gerade so aufhält. Wenn ihr diese Kapitel lest in diesen Tagen oder vielleicht auch danach noch, dann werdet ihr feststellen, die Informationen sind immer sehr schnell wieder bei Saul. Und so sehen wir Sauls Misstrauen, das hatte wirklich Frucht getragen. Und David, er war ständig gehetzt und kam nie wirklich zur Ruhe. Und das sehen wir auch in den Versen, die wir jetzt betrachten wollen. Wie vorhin angekündigt, da überspringen wir einige Verse aus Kapitel 21 und 22 und werden uns jetzt eben anschauen, was aus Davids Besuch in Nob geworden ist. Wie Saul eben mit den aktuellsten Geheimdienstinformationen nicht nur Davids Standort rausbekam, sondern auch noch eine veritable Revolte gegen sich aufdeckte, die sich bis in höchste Kreise, bis in seine Familie sogar erstreckte. Zumindest dachte er das. Und es soll nach Davids Besuch in Nob jetzt um Sauls Gericht über Nob gehen. Und auch hier werden wir wieder ein Beispiel von wirklich schändlichem Misstrauen sehen, um uns am Ende daran zu erinnern, dass wir nur dem wahren König vertrauen können und seinen Wegen folgen sollen. Lest mit mir aus Kapitel 22, 1. Samuel 22, Verse 6 bis 10. Und als Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien, Saul aber saß gerade in Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe, den Speer in der Hand und alle seine Knechte standen vor ihm, da sprach Saul zu seinen Knechten, die vor ihm standen, hört doch, ihr Benjaminiter, wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Weinberge geben? Wird ihr euch alle zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 machen? Dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand es meinen Ohren offenbarte, als mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais gemacht hat? Und ist niemand unter euch, dem es um meinetwillen leid tat und der es meinen Ohren offenbarte, dass mein eigener Sohn meinen Knecht gegen mich aufgewiegelt hat und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist? Da antwortete Doeg, der Edomiter, der neben Sauls Knechten stand und sprach, ich sah den Sohn Isais, als er nach Nob zu Achimelech, dem Sohn Achitubs, kam. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Brot und das Schwert Goliaths des Philisters gab er ihm auch. Das ist Gottes lebendiges Wort. Lass uns noch einmal beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der wahre König bist und in allem menschlichen Versagen, das wir sehen, auf dich blicken dürfen, dich erwarten dürfen. Und wir bitten dich jetzt auch, dass du deinen Geist gebrauchst, um uns dein Wort aufzuschließen und dich besser kennenzulernen. Amen.
Amen.
Wie zu Beginn gesagt, Sauls Netzwerk, das funktioniert. Erstaunlich schnell bekommt er wieder zu hören, wo sich David eben gerade aufhält. Und er verfolgt ihn auch, so oft es geht. Und hier sitzt er gerade mit seiner Führungsriege zusammen. Als er die Zeit gekommen sieht, seine ganze Mannschaft mal so ordentlich ins Hallo zu stellen. Er vermutet eben eine Intrige gegen sich, denn keiner dieser Obersten hatte ihm geholfen und sich einfach über David ausgeschwiegen. Und das reichte für Saul aus, um sich sicher zu sein, dass diese Männer etwas gegen ihn planen. Also ausgerechnet die Männer, die er in diese Position gebracht hat und mit reichlich Ländereien ausgestattet hatte, wie wir hier in Vers 7 lesen. Und er sagt, liebe Leute, das würde David doch für euch nicht tun. Ja, ich habe euch so gut ausgestattet, das würde David, der nicht aus eurem Stamm kommt, bestimmt nicht für irgendwelche Benjaminiter machen. Denkt mal drüber nach, wem ihr euch wirklich anvertrauen solltet, wem ihr wirklich folgen solltet. Und er befeuert damit einen Konflikt, den wir immer wieder in 1. Samuel sehen und den wir eigentlich schon seit dem Buch Richter sehen. Denn Benjamin, der Stamm, der hat eine Geschichte. Benjamin hatte ja eine wirkliche Schandtat getan, das lesen wir im Richterbuch, und die anderen Stämme tun sich zusammen und rotten diesen Stamm in einem Bürgerkrieg fast aus. Das wirkt noch nach und das befeuert Saul hier, damit der Stamm Benjamin wirklich auf seiner Seite bleibt und sich nicht einem Hirten aus Juda anschließt. Saul denkt, dass seine Leute eben das Lager wechseln wollen. Und seine Günstlinge, die haben sich auch wirklich an ihm bereichert. Ja, wir sehen das bei einem Doeg, wir sehen das aber auch, ja, wenn wir heute schauen in die Terrorregime weltweit, da gibt es immer einen guten Kreis an Leuten, die sich an den Herrschern bereichert haben, die sich am Volk bereichert haben. Und Samuel hatte genau davor gewarnt. Bevor als der erste König eingesetzt worden war, da hatte er gewarnt, sein Volk, auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Und genau das war nur wenige Jahre später passiert und so sitzen diese Berater um Saul rum und schweigen. Aber Saul, der ist richtig, ja, man kann sagen, im Wahlkampfmodus. Weil er vielleicht vermutet, dass sich einige dieser Leute, die er so gut ausgestattet hat, David anschließen könnte. Damit aber nicht genug, sein ganzer Wahnsinn, sein verdrehtes Denken, das wird in dieser Zeit immer deutlicher. Er sagt hier, und ist niemand unter euch, dem es um meinetwillen Leid hat und der es meinen Ohren offenbarte, dass mein eigener Sohn, mein Knecht, gegen mich aufgewiegelt hat und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist. Also komplett verdreht. Er denkt, sein Sohn Jonathan hat David aufgestachelt, sich gegen ihn zu erheben. Das ist, was bei Saul hängen geblieben ist, nachdem er die Verbindung zwischen Jonathan und David mitbekommen hat. Und er sagt jetzt, ja, Jonathan, der hat David aufgehetzt, den lieben die Leute und der soll jetzt König werden und Jonathan mit ihm herrschen. Sein eigener Sohn soll ihn verraten haben und David jetzt auf den Thron bringen wollen. Seine Vermutung ist, es gibt eine Verschwörung zur Erlangung der Herrschaft und seine Truppe, seine Berater, die wissen Bescheid, aber sie sagen halt einfach nichts. Und auch hier reagiert keiner, es hilft keiner, denn insgeheim waren sie vielleicht wirklich zum wahren König hingezogen, weil sie merkten, dass dieser Saul immer wahnsinniger wurde, immer unberechenbarer wurde oder dass sie einfach nur ängstlich waren, weil sie befürchteten, dass Saul sie am Ende nicht nur mundtot machen würde. Und hier zeigt sich, wir haben es gehört, was Samuel gesagt hatte, was er seinem Volk angekündigt hatte. Ihr wollt einen König, aber das wird sich gegen euch kehren. Ihr sucht in diesem König Glück und Sicherheit, wie die anderen Völker es auch machen. Aber was ihr bekommt, ist Willkür, ist Selbstbereicherung und in Saul sogar vollkommener Wahnsinn. Es ist so eine Abwertung, so eine Verdrehung der Königsherrschaft Gottes, die wir als Thema durch die ganze Schrift hindurch finden. Ja, man kann viel darüber diskutieren, was das eine große Thema der Bibel ist. Und viele sagen, ich denke auch zu Recht, dass es die Erlangung der vollkommenen Königsherrschaft über das ganze Universum durch Jesus Christus ist. Ja, es ist keine, die Bibel ist keine Geschichte, wo der Mensch einfach im Zentrum steht, wo es nur darum geht, dass der Mensch Erlösung bekommt. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt der Bibel. Wir sehen ganz klar, der dreieine Gott, der regiert am Anfang, der regiert am Ende und auch in dieser relativ kurzen Zeit zwischen der Ewigkeit, die die Bibel beschreibt, der ist Gott König und er ist immer König. Es ist das Thema im Alten wie im Neuen Testament, dass Gott sich fortschreitend offenbart, dass er fortschreitend deutlich macht, dass Jesus Christus der gesalbte Priesterkönig ist, der seine Herrschaft antritt und dass sein Volk sehnsüchtig darauf wartet, dass er kommt, dass er seine Herrschaft aufrichtet und dass er sogar aus den Rebellen, die sich gegen sein Reich auflehnen, Kinder seines Reiches macht, Bürger seines Reiches macht, indem er sie durch sein Blut erlöst und zu Bürgern macht. Und es ist die Wahrheit, die uns jetzt antreibt, dass in uns dieses Reich schon angefangen hat. Das sagt uns Jesus ganz eindeutig, und dass wir darauf warten, dass er das vollenden wird, was er schon angefangen hat, dass er wiederkommen wird, dass er der gekommene und der wiederkommende König ist, der sein Reich für alle Zeit aufrichten wird, dass sich jedes Knie beugen wird vor der Herrschaft und er zur Rechten des Vaters sichtbar und vollkommen herrschen wird und in diesem Reich ewige Gerechtigkeit durch sein Gericht aufrichten wird. Das ist das, was Gottes Idee von einem wirklichen Königreich ist und die Sehnsucht, die jeder Mensch in sich hat, nach einem König, der regiert und der gerecht und weise regiert. Das ist das, was in unser Herz, in unser vom Sündenfall so deformiertes Herz hineingelegt worden ist und was das Volk Israel hier so vollkommen verdreht. Sie wünschen sich vielleicht so einen König, aber was sie bekommen, ist ein ganz anderer König und es ist überhaupt nicht das, was Gott unter seiner Königsherrschaft versteht. Wenn wir also vom wahren König an diesem Wochenende sprechen, dann sprechen wir von der Sehnsucht nach seiner Herrschaft. Denn es ist genau das, dass wir uns nach Gottes Königreich und nach Jesus als dem wahren König sehen. Wir sehen uns nicht nach einem König wie Ludwig XIV., der absolutistisch herrscht und nur in seinem Prunk untergeht, der sich willkürlich selbst bereichert, der auch kein Wunschautomatenkönig ist, der von seinem Volk eben nur geliebt wird, weil er es gut versorgt und da ihm alles glatt läuft und sich alle sicher und zufrieden fühlen. Das ist vielleicht, was den Israeliten vorgeschwebt war. Und deswegen war vielleicht auch Jesus am Anfang der Brotkönig, den alle lieb hatten. Aber es ist nicht der heilige, der überragende Sohn Davids, den die Bibel verkündigt und den wir auch an diesem Wochenende verkündigen wollen. Und Saul ist hier ein Paradebeispiel für einen Gegenentwurf zu diesem König. Er ist ein wirklicher Antikönig in diesem Kapitel und zu einem, man kann auch sagen, im Typus, im Bild gesprochen, zu einem Antichristen. Nicht der Antichrist natürlich, aber zu einem, der vollkommen im Gegensatz zu David steht, der diesen wahren König auf der Erde repräsentiert. Und hier sehen wir, wie von diesem Antikönig immer mehr, man kann sagen, von seiner Persönlichkeit, die ihn zum König ursprünglich mal gemacht hätte, verloren geht. Wie seine Selbstherrlichkeit und die Sorge um seine Macht ihn immer mehr auffrisst. Denn er erschafft sich hier so etwas, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, eine Echokammer. Wir sprechen da, oder man hört es vielleicht häufiger in sozialen Netzwerken, dass es Echokammern gibt. Dass man sich nur mit den Leuten umgibt, die das Gleiche einem zurückspiegeln, was man selbst hineingesprochen hat. Und Saul braucht an dieser Stelle überhaupt keine sozialen Medien dafür, denn er ist vollkommen allein. Er ist ohne wirkliche Ratgeber, er ist auch ohne Samuel, er ist wirklich ohne Gott. Da ist kein Vertrauen zu irgendwem, zu seinen Beratern, zu irgendwem aus seiner Familie. Und hier zeigt sich, wer Gott nicht vertraut, wer dem nicht vertraut, der keine Lügen kennt, der kann auch keinem Menschen wirklich vertrauen. Er sieht hier nur noch Verrat, er sieht nur noch Verschwörung und an Saul zeigt sich hier, was Jesaja später in 8 Vers 12 in seinem Buch schreibt, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Das ist das, was Menschen ohne Gott und auf sich selbst bezogen machen. Sie sehen nur Verschwörungen, Menschen, die sich gegen sie richten, wo man selbst das Opfer ist, anstatt Gott zu fürchten, fürchtet Saul hier den Menschen, er fürchtet den Verrat und er fürchtet den Verlust seiner Macht. Selbst seine eigenen Knechte, die fürchtet er mitten seines Stammes, seiner Berater und Verwandten, vereinsamt er und fürchtet sich vor ihnen. Saus Verfolgungswahn, der macht ihn hier immer kranker und überall sieht er nur noch seine Feinde. Er erntet hier die erschreckenden Früchte, die er selbst gesät hat. Saul hatte sich ganz bewusst gegen Gottes Plan gerichtet. Er hatte sich gegen Gottes Gesalbten gerichtet. Er hatte sich gegen Gottes Absichten gerichtet. Er hatte Gott abgelehnt. Und jetzt lehnt Gott es ab, ihm irgendwelche Hilfe zukommen zu lassen. In seinem Wahnsinn zeigt sich, was es heißt, ohne Hilfe des Geistes zu regieren. In 1. Samuel 16, Vers 14 lesen wir: Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Das ist die Situation, in der Saul hier gerade herrscht und regiert. Heute wird einem ja gerne vermittelt, man sei nicht ganz normal, nicht ganz rational, wenn man an Gott glaubt, wenn man auf sein Handeln vertraut, auf sein persönliches Wirken. Aber hier wird genau das Gegenteil der Fall. Hier wird genau das Gegenteil deutlich. Die Entfernung und die Entfremdung von Gott, die trübt Sauls Denken und unser Denken ganz ähnlich. Christen, die Gott vertrauen, die auf sein Handeln vertrauen, die sind ja keine Schwärmer, ja, die meisten zumindest, die sind keine Luftschlossbauer. Gott selbst ist die endgültige Realität, er ist die endgültige Objektivität. Und wenn wir uns von ihm entfernen, von seiner Wahrheit, von seinem Wort, dann trübt sich unser Denken ein. Das ist die Gefahr, die wir hier sehen. Wir sehen es bei Saul ganz praktisch, dass sie sich einfach nur in krankhaftem Machterhalt und in seiner Eifersucht gegenüber David zeigt und dass dadurch seine Menschenkenntnis immer weiter eingetrübt wird. Die Leute, die eigentlich auf seiner Seite stehen, die sind in seiner Menschenkenntnis auf einmal nur noch Verräter und Betrüger. Und so werden auch seine Berater immer radikaler. Und so auch dieser Doeg. Ja, da haben wir ihn wieder, dieser Edomiter. Und er bleibt auch tatsächlich in der Tradition der Edomiter. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte zwischen Edom und Israel, dann haben die beiden eine lange und überhaupt nicht gute Tradition gemeinsam. Israel war verraten worden, als sie in der Wüste waren, von den Edomitern. Und so macht es Doeg hier. Er verrät Achimelech, er verrät David, er verrät letztlich Gott, zu dem er sich ja zumindest den Lippen nach bekannt hatte. Aber er sieht jetzt seine große Stunde gekommen. Er schmückt die Geschichte, die er miterlebt hat, reichlich aus. Er sagt, Achimelech hat sogar noch Gott befragt für den David, auch wenn wir da erstmal nichts von lesen. Und er macht ganz deutlich, der Achimelech, der hat David ausgerüstet. Der hat ihm Proviant und Waffen mitgegeben. Ja, Saul, da wartet eine Verschwörung auf dich. Und er weiß, dass es bei Saul in diesem Zustand nicht mehr braucht, um ihn da wirklich anzuspitzen in diese Richtung. An Doeg zeigt sich hier die Wahrheit aus Sprüche 12, Vers 6. Der Frevler Reden richten Blutvergießen an, aber die Aufrechten errettet ihr Mund. Das ist das, was Doeg hier tut. Und es ist ganz auffällig, er kopiert sogar noch Sauls Sprachstil. Hier wird kein Mensch genannt. Saul selbst und auch Doeg, die reden despektierlich wirklich immer wieder von Isais Sohn, von Ahitubs Sohn. Es ist ganz klar, sie wollen diese Namen nicht aussprechen. Sie entmenschlichen diese vermeintlichen Gegner. Und wir sehen das hier, wir sehen es auch zuvor, gerade auch in der Schandtat der Benjaminiter. Wenn Menschen zu Sachen werden, dann ist der Tod nicht mehr weit weg. Wenn sie so weit runtergestuft werden, dass sie vielleicht bessere Tiere sind, dann sterben Menschen. Und wir sehen es ja in erschreckender Art und Weise auch in dieser Gesellschaft, dass genau das passiert. Wenn dem Menschen seine Menschlichkeit genommen wird, dann ist es leicht, ihn zu töten. Wenn die von Gott verliehenen Charakterzüge, unsere Namen uns entzogen werden, unsere Charaktere, dann sinkt die Hemmschwelle, diese Menschen zu töten. Und dann ist es einfach, Willkür und Hass und Gewalt regieren zu lassen. Aber David, der fragt Doeg aus der Ferne im Psalm 52, der diese Begebenheit darstellt, wo er sehr deutlich macht, was der Verrat Doegs ausgelöst hat. Er fragt ihn im Psalm 52, was rühmst du dich des Bösen, du Tyrann? Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Dieser Doeg, der hatte Ruhm gesucht durch seine Lüge, durch seinen Verrat. Er wollte Herrschaft durch Gewalt, aber das kann niemals siegen. Gottes Gnade siegt und seine Gerechtigkeit wird menschliche Ungerechtigkeit am Ende bestrafen. Gott wird siegen und wir können uns für die Seite Sauls oder Davids an dieser Stelle entscheiden. Entweder wir halten es mit Saul und wir nehmen es uns vor, unseren Machterhalt anzustreben, den Einfluss von uns auszubauen, selbst Herrschaft zu erlangen. Und das gilt ganz universell. Nicht nur beim Volk Israel. Wir können die gleichen brutalen Methoden, vielleicht noch in schönere Worte verpackt, ausleben. Am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie. Mit unserer körperlichen Kraft können wir vielleicht unsere Frauen dominieren. Wir können mit unserer Redegewandtheit die Kollegen an der Arbeit dominieren. Wir können auch mit unserem theologischen Fachwissen in der Gemeinde dominieren. Wir können so wirklich mächtig, wir können einflussreich und vielleicht sogar noch angesehen dabei werden. Aber das ist nicht von Dauer. Und davor werden wir hier eindeutig gewarnt. Und es ist das, was Gottes Wort immer wieder deutlich macht. Er widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Da wie es in Sprüche 18, Vers 12 heißt, vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Gott lässt sich nicht spotten. Er ist der Heilige, er ist der allmächtige Gott und er wird nicht zulassen, dass ihm seine Ehre streitig gemacht wird. Und so ist der Zusammenbruch Sauls und das Ende Doegs hier schon vorprogrammiert. Und der wahre König, der sein Leben gerade noch in den Höhlen Israels fristen muss, der wird gerade noch gedemütigt, bevor Gott ihm die zugesagte Ehre gibt. Und manchmal, wenn wir auf diesen Text schauen, wenn wir sie lesen in 1. Samuel oder auch an anderen Stellen, dann sprechen diese Texte besonders laut von den Leuten, die hier gar nicht zu Wort kommen. Wir haben eben schon viel über die Berater gehört und die hören ja einfach nur andächtig zu. Ja, nicht nur wie so ein machthungriger Edomiter ihnen die sprichwörtliche Butter vom Brot nimmt. Nein, die schweigen auch, als, wie wir es dann gleich lesen werden, Achimelech und seine Priester vorgeladen werden. Da ist keiner, der für die Priester aufsteht. Da ist keiner, der sich um Gerechtigkeit überhaupt noch Gedanken macht. Da ist keiner, der die offensichtliche Lüge anspricht oder zumindest einen fairen Prozess hier einfordert. Sie schweigen. Kein Wort lesen wir von ihnen. Und ein Wort wirklich an uns Männer. Diese Haltung, die ist so einfach, die ist so verbreitet und die ist so gefährlich. Passivität und Faulheit und Gleichgültigkeit, die sind hier in diesen Versen und bis heute wirklich tödliche Waffen des Teufels gegen Gerechtigkeit, gegen treue Wortverkündigung und gegen das Evangelium. Schwache Männer, die produzieren schlechte Zeiten. Sie produzieren Verfall und Spaltung in Gemeinden, in Familien und in der Gesellschaft. Wie gesagt, es geht hier überhaupt nicht darum, zu herrschen, nicht von oben herab einfach durchzuregieren. Aber es gibt so viele gefährliche Tendenzen und offensichtliche Irrlehre, allein in deutschen christlich-evangelikalen Kreisen, die davon kommen, dass wir Männer unsere gottgegebene Verantwortung nicht wahrnehmen, dass wir ihr nicht nachkommen, weil wir unsere Frauen und unsere Gemeinden zu wenig und unsere Ruhe, unseren Vorteil, unsere Macht und Ansehen zu viel lieben. Anstatt für die Herrlichkeit Christi zu leiden, als demütige Hirten die Schafe gegenüber den Bären und Löwen dieser Zeit zu verteidigen, das ist uns genug, wenn die Gemeinde nicht kleiner wird, wenn das Konto nicht leerer und der Kuchen nicht schlechter wird. Wenn wir von der Wahrheit des Evangeliums wirklich ergriffen sind, wenn wir es nicht fassen können, dass der gekommene und wiederkehrende König des Universums aus Gnade für uns gestorben ist dann können wir nicht schweigen, dann können wir nicht passiv sein und dann können wir nicht einfach wegschauen. Und dann wird es uns ein Anliegen sein und wir werden uns das gerne etwas kosten lassen, dass wir die nächste Generation mit guter Theologie füttern, damit sie Nahrung hat, wenn sie wieder angegriffen wird. Die bleibt in der Gemeinde und die bleibt im Wort. Und wir werden auch bleiben, selber bleiben, mit unserem Wort, mit unserem Leben im Evangelium, in dem, was wir glauben und bekennen. Und es wird deutlich werden an denen, die um uns rum sind, dass unser Reden, dass unser Leiten von Christus herkommt, dass Christus selbst der größte Schatz ist und dass es nichts Befriedigenderes gibt als ein Leben im Einklang mit ihm und mit seinen Geboten. Das ist das, was ein in Christus aktives Leben deutlich machen soll und wo wir uns nicht zurückziehen können. Und es ist so leicht, all das eben nicht zu tun. Es ist so leicht, passiv zu sein und die Talente zu vergraben, die uns Gott gegeben hat. Aber dafür hat uns der wahre König eben nicht in seinen Dienst hineingerettet. Und deshalb, ihr Männer, lehnt euch nicht zurück in euren Gemeinden, in euren Familien. Und ihr Frauen, erinnert uns an unsere Verantwortung, damit wir uns gegenseitig wirklich vollkommen darstellen in Christus. Denn die Feinde des Evangeliums, die sind genauso laut und gewalttätig, wie es damals Saul und auch der Doeg waren. Und sie warnen uns wirklich bis heute, dass wir uns da nicht zurücklehnen dürfen. Und wir werden jetzt sehen, wie gefährlich es ist, wenn keiner für Gerechtigkeit aufsteht, wenn keiner diesem falschen König widerspricht, dann greift hier Saul zum Schwert. Jetzt wollen wir unseren zweiten Punkt lesen, zweiten Punkt erkennen. Saul greift zum Schwert. Das sind die Verse 11 bis 23. 22, 11 bis 23. Da sandte der König hin und ließ Achimelech rufen. Den Sohn Achitubs, den Priester und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die in Not waren, und sie kamen alle zum König. Und Saul sprach, höre doch, du Sohn Achitubs. Und er antwortete, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm, warum habt ihr einen Bund gegen mich gemacht, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, sodass er sich gegen mich auflehnt und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist? Da antwortete Achimelech dem König und sprach, und wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, der dazu noch der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem geheimen Rat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist? Habe ich denn erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege dies weder seinem Knecht noch dem ganzen Haus meines Vaters zur Last, denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sprach, du musst gewisslich sterben, Achimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sprach zu den Läufern, die vor ihm standen, tretet herzu und tötet die Priester des Herrn. Denn ihre Hand ist auch mit David, und obgleich sie wussten, dass er floh, haben sie es mir doch nicht eröffnet. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg, tritt du herzu und erschlage die Priester. Und Doeg, der Edomiter, trat herzu und fiel über die Priester her und tötete an jenem Tag 85 Männer, die das leinene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwerts vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, sowie Rinder, Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwerts. Es entkam aber ein Sohn Achimelechs, des Sohnes Achitubs, der hieß Abiatar, und er floh zu David. Und Abiatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn niedergemacht habe. David aber sprach zu Abiatar, ich wusste wohl an jenem Tag, als Doeg der Edomiter dort war, dass er es Saul gewiss sagen werde. Ich bin schuldig an allen Seelen aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht, denn der, welcher nach meinem Leben trachtet, er trachtet auch nach deinem Leben. Doch bei mir bist du gut beschützt. Rhetorisch ist er unseren besten Rednern gewachsen, wenn nicht überlegen. Besonders auf die große Masse hat er Einfluss. Von denkenden Menschen wird er innerlich meist abgelehnt. Er ist nur als Redner verwendbar. Für jeden Führerposten ist er ungeeignet, da er unzuverlässig ist und zu sehr von Stimmung abhängig. Dieses Zitat ist keins über Saul oder aus seinem Umfeld. Es wurde über einen der gefürchtetsten Richter der NS-Zeit gesagt, über Roland Freisler. Er war bekannt dafür, zu beleidigen, zu unterbrechen, zu verhöhnen. Er war wirklich ein, man muss es sagen, ekelhafter Richter, der Menschen schon verurteilt hatte, bevor sie überhaupt vor Gericht erschienen waren. Und diese ganze Bösartigkeit ist kein Phänomen des 20. Jahrhunderts oder der NS-Zeit. Eben auch auf Saul treffen diese beschriebenen Attribute zu. Er ist rhetorisch gut, aber er ist sehr von seinen Stimmungen abhängig. Er wird von denkenden Menschen abgelehnt und er ist für einen Führerposten mittlerweile vollkommen ungeeignet. Und genauso startet Saul auch diesen skandalösen Schauprozess. Er hatte auf Doeg gehört, er hatte die Priester vorgeladen, er hatte geglaubt, dass David und Achimelech ihn vom Thron haben wollen. Und so lädt er tatsächlich diesen Achimelech vor. Nicht nur ihn, wir haben es gelesen, alle Priester kommen aus Moab nach Gibea. Das war eine relativ kurze Reise und dementsprechend hatte sich Sauls Wut auch noch gar nicht gelegt. Sie waren kurzfristig da und man hat den Eindruck, dieser Saul, der hat eigentlich nur noch eine Platte, die in ihm spielt, und das ist die des Verrats und der Verschwörung. Seine Anklage, die klingt hier eigentlich ganz genau wie die vorigen Verse, wenn ihr sie mal vergleicht, die sind wortwörtlich oft identisch. Und er gibt auch einfach die Halbwahrheiten von Doeg so ungefiltert wieder. Und auch hier, da ist er unpersönlich, er ist herabwürdigend. Er spricht Achimelech nur mit Sohn Achitubs an. Und das ist eigentlich ja fast schon ironisch, dass er das macht, denn Achimelech heißt so viel wie Bruder des Königs. Das will er einfach nicht wahrhaben. Einmal sagt er nur den Namen von Achimelech und das ist bei dem Todesurteil, dass er sehr schnell über ihn fällt. Achimelech hingegen, der macht deutlich, dass alle Fakten eigentlich auf seiner Seite sind. Er hatte einem der engsten Vertrauten des Königs geholfen, der auch noch der Schwiegersohn des Königs ist, der die Leibwache befehligt und der überhaupt nur durch seine Treue gegenüber dem König aufgefallen ist. Er duckt sich nicht weg, er steht zu seinen Taten, er bekennt sich zu David und er bekennt sich letztendlich damit auch zu Gott. Ja, das ist am Ende sogar das, was Saul diesen Priestern vorwirft. Sie waren nicht Gott verantwortlich, aber ihm nicht. Sie haben ihm nichts gesagt und haben ihren Dienst getan. Das ist letztendlich ihr Todesurteil gewesen. Und der Preis, der ist Achimelech nicht egal. Er ist ihm sehr bewusst, schaut in Vers 15, da sagt er, der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, noch meines Vaters ganzem Hause. Achimelech war sehr bewusst, dass gerade nicht nur sein Kopf in der Schlinge lag, sondern dass seine ganze Familie hier in Sippenhaft genommen werden sollte. Er konnte sich den Ausgang schon vorstellen. Und wie Jonathan versucht er, Saul zu beruhigen. Er versucht, Argumente vorzubringen, um Saul doch noch umzustimmen. Aber bei Saul dringt nichts mehr durch. Wie Jonathan in Kapitel 20 festgestellt hat, und ihr habt es gestern schon gehört, es war bei Saul fest beschlossen, David zu töten. Und alle, die mit David in Kontakt waren, die waren auch gefährdet, dass sie das gleiche Schicksal erleidet. Ja, man durfte ihm nicht mal helfen, man durfte nicht mal passiv ihn unterstützen. Dann war klar, Saul ist gegen mich. Und Saul verurteilt Achimelech und seine ganze Familie, ohne auch nur einen bewiesenen Anklagepunkt. Dieser Tod, der findet nicht mal im geringsten Grundlage im Gesetz Gottes. Ja, weder für Achimelech, aber auch gar nicht für seine ganze Sippe. Und dieses Urteil, was Saul an ihr fällt, das ist ein Ergebnis von seiner Willkür, von seinem Hass und von seiner Verblendung. Und trotzdem, obwohl Saul hier vollkommen in allem, was vor Gott gut und gerecht und richtig ist, vorbei lebt und regiert und Urteile fällt, bringt Saul doch göttliches Gericht. Er bringt das angekündigte Gericht über Eli, also über die Vorfahren, über den Vorfahren Achimedes. Denn in 1. Samuel 2, Vers 31, da war dem Eli angekündigt worden: Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause. Dem Haus Eli soll das Priesteramt genommen werden. Und es dauert von diesem Zeitpunkt hier nicht mehr lang, bis Sadok und sein Haus die neuen hohen Priester werden. Unbewusst und bestimmt auch ungewollt tut Saul jetzt also hier Gottes Willen. Er setzt das um, was Samuel dem Eli angekündigt hatte. Gott gebraucht hier also Sauls Wahnsinn. Er nutzt Saul als Werkzeug seines Gerichts. Dadurch ist Saul hier nicht unschuldiger oder untätiger, aber wir sehen besonders hier einen Gott, der in voller Kontrolle ist, der weiß, wie er Geschichte schreibt. Und das tut er auch durch und mit dem Verrat Sauls an diesen Priestern von Nob. Er macht das und das Gericht über das Haus Elis geht los, das sie selbst auf sich geladen hatten. Wir haben es im ersten Teil gehört, weil sie sich an Gott, an seinem Opfer, an dem Altar und an ihrem Volk, an ihren Volksgenossen versündigt hatten. Wir sehen hier, Gott ist ein heiliger, ein zuverlässiger Gott. Er lässt sich eben nicht spotten. Er lässt nicht zu, dass ihm am Heiligtum und im Königtum Unehre gemacht wird. Seine Geduld ist sehr groß, aber sein Gericht ist auch sehr sicher. Und so stehen wir hier zwei Männern gegenüber, denen ihr Amt über kurz oder lang genommen werden wird. Deren Amt einem besseren, einem anderen gegeben wird und von deren Nachkommen nur einer überlebt und denen David später, wie verheißen, als wahrer König Gnade erweisen wird. Sowohl dem letzten übrig gebliebenen Nachkommen Sauls als auch dem letzten Nachkommen von Achimelech, der diese Bluttat hier überlebt. Saul richtet sich gegen Gott und gegen sein Volk. Saul tat hier das an den Priestern, was er an den Feinden Gottes nicht tun konnte, wofür er sogar verworfen worden war. Erinnert euch einmal an Kapitel 15 zurück. Saul hatte den klaren Auftrag bekommen, die Amalekiter zu töten. Alles, was mit den Amalekitern in Zusammenhang stand, die ganzen Familien, die ganzen Tiere, und er hat es nicht getan. Und das war der Grund, warum Gott sagt, du bist mir ungehorsam gewesen und ich werde das Königtum von dir nehmen. Im Gegensatz hierzu geht er her und tötet die Priester Gottes und er vollzieht ein genauso scharfes Urteil und Gericht ohne irgendeine Grundlage an Achimelech und an der ganzen Priesterstadt Nob. Er tötet alle, die dort leben, sogar das Vieh. Saul will sich einfach nur noch selbst retten und er schreckt damit vor nichts zurück. Und dieser Priestermord, ja, eigentlich ist ein Sprachwort zu Gott, diese Priester, und das von Gott auch zu ihm, das bringt er selbst zum Schweigen. Er hat kein Verlangen mehr danach, aber auch keine Möglichkeit mehr danach, Gott um Rat und um Leitung zu fragen. Und das ist so ein skandalöser Vorgang, das ist selbst für die Berater und Soldaten Sauls so fürchterlich, dass sie ihm in dieser Situation nicht mehr folgen. Als die Soldaten die Amalekiter nicht töten wollten, da ist das für Saul noch in Ordnung. Und er nutzt es als Ausrede, dass er Gottes Willen nicht getan hat. Und hier ist er schon so weit den Weg hinabgestiegen, seines eigenen Wahnsinns, seiner eigenen Gottferne, dass er sie übergeht und dass er die Vollstreckung dieses Urteils an Doeg, diesen Edomiter, übergibt. Diesen Mann ohne Skrupel, der keine Gewissensbisse hat, und diese 85 Mann sofort tötet. Und er geht weiter, er geht nach Nob und tötet dort alles mitsamt der Tiere und macht einfach alles dem Erdboden gleich. So hart und drastisch wird es uns hier beschrieben, aber dieser Triumph von Doeg ist nur von kurzer Dauer. Er taucht nie wieder auf. Auch an ihm ist ganz offensichtlich Gottes Gericht gründlich gewesen. Nicht nur an Eli, nicht später nur an an Saul, auch an Doeg. David beschreibt, was Doeg treffen wird in dem Psalm 52, den wir eben schon mal angeschaut haben. Da spricht er ihm zu und macht deutlich, was ihn treffen wird. Ab Vers 5 heißt es, du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinem Zelte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. Und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen. Siehe, das ist der Mann, der nicht Gott für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und nahm Zuflucht bei seinem verderblichen Tun. Er hatte Ruhm gesucht und verderbliches Tun gefunden. Das ist das, was David ihm verheißt. Doeg hatte kurz seinen Ruhm gehabt und vielleicht auch in der nahen Zukunft noch etwas von Saul profitiert. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Ruhm schnell verblasst ist und dass wir von ihm nichts mehr lesen. Keine Erwähnung außer in diesen beiden Kapiteln und in dem Psalm. Kein Wort in Gottes Wort über diesen Doeg. Und Gott hatte auch dafür gesorgt, dass einer überlebt, dass Abjatar flieht. Und auch damit erfüllt sich hier noch ein Teil der göttlichen Verheißung des göttlichen Gerichts über Eli. Er hatte eben gesagt, ja, die wenigen, die überleben werden, die werden vor dem Gesalbten niederfallen, die werden ihn um Hilfe bitten. Ein kleiner Teil bleibt hier über, und das ist ein göttliches Muster, was wir immer wieder im Alten und auch im Neuen Testament sehen. An Gottes Volk generell, an Davids Linie und auch hier bei den Priestern. Gott liebt es, gegen jede menschliche Wahrscheinlichkeit aus einem Überrest ein Volk zu bauen, seinen Plan zu erfüllen. Gott kann es und wird es tun. Er wird seinen Plan erfüllen. Und wenn es nur ein Überrest ist, mit dem er es tut, dann wird er es gebrauchen, um seine Geschichte zu schreiben und sich selbst dadurch zu verherrlichen und deutlich zu machen. Nicht durch menschliche Kraft und Stärke, nicht durch Menschenmassen hat Gott das getan. Und hier wird deutlich, nicht nur das Königtum, auch der göttliche Rat, der ist mittlerweile bei David. Nicht mehr bei Saul, alles wird von ihm weggenommen. Das Gericht an ihm hat schon angefangen. Denn Abiathar erweist sich hier als ein gottesfürchtiger Priester und auch als ein treuer Begleiter von David. Wir sehen, dass bis zu dem Lebensende von David Abiathar seinen Priesterdienst tut. Und nicht nur das, auch das Ephod, an dem David erst noch so schmählich vorbeigegangen war, das nimmt er mit und er nutzt die Lose, um Gott um Rat zu fragen, was wir später noch in Kapitel 23 lesen. Und so sehen wir in diesen Kapiteln, dass sich um diesen wahren König, um David, auch der wahre Priester Abiathar und der wahre Prophet Gad, von dem wir später noch lesen, sammeln. König, Priester und Prophet, die sind hier zusammen vereint bei David und eben nicht mehr bei Saul. Doch diesen Segen, den kann David zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen, der gerade für ihn vorbereitet wird. Er sieht erstmal nur das Unheil und er weiß, er hat es selbst über Achimelech und über Nob gebracht. Wir haben den Vers eben schon gelesen. Während Saul hier keiner Schuld bewusst ist und meint, er wird das Richtige tun, während er überhaupt nicht ansprechbar ist für Gottes Wort, da übernimmt David hier die Verantwortung. Und er steht damit in der Tradition der Männer Gottes, die Sünde gesehen haben, die sie vielleicht selbst gar nicht getan haben, die nicht ihre eigene war, und sie auf sich nehmen für das Volk, für das sie stehen. Wir sehen es bei einem Mose, wir sehen es bei Daniel, wir sehen es bei Esra, die eingetreten sind vor Gott und um Vergebung gebeten haben für ihre Sünde. Das ist das, was er tut, und er zeigt sich ja wirklich als der wahre König Israel. Wir sehen hier Segen und Schutz und Rettung, die kommen von ihm und nicht von Saul. Und er ist hier wirklich schon im kleinen Schatten auf Jesus, der als vollkommener König, der ebenfalls als gesalbter Ablehnung und Verrat erfahren hat, dann Rettung bringt. Und ja, für alle Rettung bringt, die zu ihm flehen. Ein Kommentator schreibt dazu: Der Gesalbte Gottes fliehend vor seinen eigenen Brüdern, denen er zu dienen berufen war, welch ein Bild. Aber das war bisher noch immer der Weg, der zur Krone führte. Wer je von Gott zu einem Priesterkönig seines Volkes erzogen wurde, musste zuvor immer den Weg des Lammes gehen, der zur Schlachtbank führte. Im Leben priesterlich regieren können nur die, welche zuvor priesterlich gelitten haben. Was wir hier im Kleinen bei David sehen, das hat Jesus sein ganzes Leben lang erlebt. Selbst ohne Sünde, gerecht und trotzdem abgelehnt, den Weg des Lammes bis zur Schlachtbank gegangen für die, die sie Sünden getan hatten. Und jetzt regierend zur Rechten Gottes als wirklicher Priesterkönig, der für uns eintritt und zu dem wir fliehen können. Wenn Jesus, dieser vollkommene König, dessen Reich ja in uns schon angefangen hat, wir haben es eben gehört, und der kommen wird und sein Reich auf dieser Welt sichtbar aufrichten wird, wie können wir diesem König dann nicht folgen? Wie können wir dann Schutz und Hilfe und Rettung bei anderen suchen? Was ist eigentlich unsere Grundeinstellung in Zeiten der Not? Wohin laufen wir da? Laufen wir zu ihm oder laufen wir zu den Schwertern Goliaths dieser Welt oder anderer Hilfe, die uns gerade gelegen erscheint? Wenn Gottes Gerichtsbotschaft schon so sicher eintritt, wenn er dafür sogar seine Feinde gebraucht, wenn er Feinde Gottes gebraucht, um dieses Gericht einzusetzen, wie viel sicherer sind dann seine Zusagen und Verheißungen für seine Nachfolger, für seine geliebten Kinder? Sie sind ihm genauso sicher und werden genauso sehr eintreffen wie das Gericht, das er ankündigt. Und diese Gewissheit, dass Christus Recht behält und dass seine Feinde am Ende sogar seinen Willen ausführen werden, das sollte für uns in Trauer, in Anfechtung wirklich der Grund sein, dass wir ausharren, dass wir durchgetragen werden, auch wenn der Schmerz vielleicht gerade bleibt, wie wir es hier bei David sehen. Mit Sicherheit wird das in unserem Leben nicht immer leidfrei ablaufen. Aber Jesus verspricht uns das auch gar nicht. Ja? Wir können nicht sagen, Jesus, du hast dich nicht an deine Verheißung gehalten, wenn uns Leid begegnet. Er sagt seinen Jüngern ganz klar, ich schicke euch wie Schafe mitten unter Wölfen. Er verspricht uns nicht, dass wir niemals für dieses Reich, das in uns angefangen hat, dass wir dafür niemals sterben werden. Aber er verspricht uns, dass sein Reich niemals sterben wird. Und das ist das, was uns antreiben soll, was in uns wirklich, was uns antreiben soll zu Jesus hin. Dass wir uns zuerst nach dem Reich Gottes richten, nach seiner Gerechtigkeit. Und was kann es da Schöneres geben, als dass sein Reich, dass Gottes Reich am Ende aufgerichtet wird, mit Jesus als diesem vollkommenen König auf dem Thron. Das ist das, was in Leiden, in Sorgen uns antreiben sollte, zu diesem König hinzufliehen und uns auch wirklich wachrütteln sollte, wo wir immer noch zu sehr mit dieser Welt verbunden sind. Denn schauen wir hier auf den Saul, dann sehen wir wirklich auch ein Beispiel und eine Warnung vor Egozentrik. Ja, wir bauen uns dann irgendwie so eine Ersatzdreieinigkeit auf. Ja, meine Wünsche, meine Nöte, meine Sehnsüchte, die sind uns auf einmal viel größer als der dreieine Gott, zu dem wir eigentlich fliehen sollten, der unser eigentliches Anliegen sein sollte. Wir verpacken das Ganze dann vielleicht noch fromm, aber letztendlich wird uns es nicht zufriedenstellen, wenn wir uns einfach nach unseren Wünschen oder Sehnsüchten oder Nöten richten. Wir müssen immer wieder erkennen, uns daran erinnern, in den kleinen und großen Sorgen des Alltags, dass es keine größere Freude, dass es keine dauerhafte Zufriedenheit außerhalb von Jesus geben kann. Wir tun wirklich gut daran, uns zu erinnern, dass wir daran denken, wie Saul eigentlich geendet hat. Wie sein Leben geendet hat. Dass er als Feind, Rebell und Gegner Gottes geendet hat. Und dass das, was Saul am Ende seines Lebens ausgezeichnet hat, eigentlich der Anfang unseres Lebens ist. Wir haben begonnen, wie Saul geendet hat. Ja, wenn wir das hier lesen, von diesem Feind Gottes, von diesem Antikönig, dann wissen wir, dass in unseren Herzen, in unserer Sünde, wir genauso sind und bevor wir Christus kannten, genauso waren. Dass wir Feinde und Rebellen des Königs sind, dass wir außerhalb seines Reiches waren, dass wir Widerstand geleistet haben gegen diesen König und gar kein Interesse, diesen König überhaupt kennenzulernen und unsere Knie vor ihm zu beugen. Er hat uns aus Gnade in dieses Reich geholt. Er hat uns diese Schuld vergeben durch sein Blut. Und wir dürfen wissen, Gott braucht keinen Polizeistaat. Er braucht keine informellen Mitarbeiter, um zu seinem Ziel zu kommen. Im Großen, wenn es um seinen Heilsplan geht, und genauso im Kleinen mit unserem Leben. Gott kommt zum Ziel und das trotz menschlichem Versagen und auch ekelhaftem Verrat, was wir in diesem Kapitel gelesen haben. Er regiert und er regiert durch Gericht und durch Gnade. Zu seinen Verheißungen, da steht er immer wieder treu. Da ist eben keine Willkür, da ist keine Lüge, da ist nur Treue und heilige Wahrheit. Zu ihm dürfen wir fliehen, dürfen uns ihm anvertrauen, weil er seine Versprechen hält. Er ist derjenige, der aus dir, aus einem Rebellen und Feind seines Wortes, ein Kind gemacht hat. Er ist dein Helfer und er ist dein wirklicher Zufluchtsort. Nichts anderes auf dieser Welt kann dir geben, was Jesus gibt, kein Ruhm, keine Herrschaft, kein Reichtum, kann dir ein Zufluchtsort sein wie Jesus Christus selbst. Flieh zu ihm in deiner Not und in deiner Verzweiflung und bring bei diesem allmächtigen Gott deine Sorgen und Nöte zur Ruhe. Nicht David, sondern dieser unsterbliche Retterkönig, Jesus Christus, spricht in deiner Not zu dir. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht, denn der, welcher nach meinem Leben trachtet, der trachtet auch nach deinem Leben. Doch bei mir bist du gut beschützt. Das sind die Worte, die wir hören von Jesus, wenn wir zu ihm fliehen. Auch nach seinem Leben wurde getrachtet und die Feindschaft, die uns vielleicht auch gerade für die Nachfolge entgegenkommt, die kennt er, hat sie selbst getragen bis ans Kreuz. Und er ist es, der uns bis zum Ende beschützen wird, der sagt, komm zu mir und fürchte dich nicht, auch wenn du mühselig und beladen bist. Amen.